Ja, wenn wir glauben könnten, dann würden Wunder passieren. Ich weiß, manche sind da verklemmt, meinen, ja, das kannst du nicht sagen, dass wenn du genug glaubst, dann passieren Wunder. Nein, so ist das. Der Glaube ist die Voraussetzung für Wunder. Und das gilt auch fürs Beten. Wenn wir im Glauben beten, werden Wunder geschehen. Amen. Das heißt, wir müssen es lernen zu glauben und dann zu beten. Und Jesus sagte zu Martha, als es um Lazarus ging, wenn du nur glauben könntest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Wenn du glauben könntest. Wenn wir glauben könnten, wären Wunder an der Tagesordnung. Wenn wir glauben würden, ja, würden wir Gebetserhörung haben, würden wir erhörlich beten, wenn wir glauben könnten. Und vielleicht fällt es uns schwer, das wirklich zu fassen, aber wenn du in anderen Ländern warst, in anderen Kulturen warst, hast du gesehen, wie andere Menschen tatsächlich glauben. Ja? Und dann passieren Wunder. Okay, heute mein Appell an dich, glaube doch. Ja? Und ich will uns helfen, dass wir die Connection machen zwischen dem Glauben und dem Gebet, wie man erhörlich beten kann. Wie kann ich erhörlich beten? Wie kann ich so beten, dass ich glaube und dass der Glaube die Wunder freisetzt? Wie geschieht das? Lukas gibt uns da drei Ansätze, drei Vorlagen, wie wir Gott sehen können, wie wir zu Gott beten können. Wie können wir zu Gott beten? Mit welchem Mindset komme ich zu Gott? Und das ist ja der Glaube. Wie komme ich zu Gott? Was denke ich von Gott, wenn ich zu ihm bete? Das ist Glaube, das ist Vertrauen. Was für ein Gottesbild habe ich, wenn ich bete? Und abhängig davon, wie du Gott siehst, wie du Gott wahrnimmst, wie du an Gott glaubst, werden Dinge geschehen oder nicht geschehen in deinem Leben. Das Erste, um was es geht, ist heute, du musst Gott wahrnehmen als deinen Vater. Bete zu Gott als zu deinem Vater. Vor allem, wenn es um Versorgung geht. Wenn du willst, dass Gott dich versorgt, dann musst du zu Gott beten, als sei er dein Vater. Das ist er auch. Wenn du wiedergeboren bist, ist Gott tatsächlich dein Vater. Deswegen sagte Jesus zu seinen Jüngern, wenn ihr betet, so sprecht unser Vater, der du bist im Himmel. Das muss damals revolutionär gewesen sein. Wie kann ich Gott, dessen Namen ich nicht mal aussprechen darf, ja? Die durften damals ja nicht Jahwe sagen, die sagten immer Adonai. Die haben Jahwe gelesen und Adonai gesagt. Ja, das war wirklich so im Hebräischen. Aber jetzt sagt Jesus, hey Leute, eine neue Zeit bricht an, ihr könnt Kinder Gottes werden, jetzt dürft ihr Gott Papa nennen. Nennt ihn Vater, unser Vater im Himmel. Was hat Jesus getan? Er hat ihren Glauben herausgefordert. Er hat ihren Glauben gestärkt. Er sagt, wenn ihr betet, dann habt in eurem Bild, Gott ist der Vater. Und das dürfen wir auch für uns übernehmen. Wenn wir beten, dann müssen wir, wenn es um Versorgung geht, vor allem zu Gott beten als dem Vater. Der Vater ist jemand, der uns Sicherheit gibt, der uns vor Verletzungen schützt, der die bösen Feinde fernhält und vertreibt. Der Vater ist der die Familie versorgt. Deswegen sagt Jesus, wenn ihr zu Gott betet, dann betet zu ihm als zu dem Vater, wenn ihr etwas braucht. Ja. Der Vater ist jemand, den wir wahrnehmen als ein Menschen, der ein Held ist. In den Augen der Kinder ist der Vater ein Held. Papa weiß alles, Papa kann alles, Papa ist der Stärkste. Das ist doch klar, oder? Ja, und diesen kindlichen Glauben sollen wir haben, wenn wir zu Gott kommen. Wir sollen zu ihm beten wie zu Papa. Papa, du weißt alles, du kannst alles, du bist mein Held, du bist mein Lehrer, du bist mein Versorger und ich komme jetzt zu dir. Und in dieser Glaubenshaltung, in diesem Verhältnis zu Gott, müssen wir beten. Und dann werden wir erhörlich beten. Wenn es also um Versorgung geht, beten wir zu Gott als zum Vater. Wir müssen es ganz neu lernen, wie Kinder zum Vater zu kommen. Lukas 11, von 11 bis 13. Welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um Brot bittet? Natürlich niemand. Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, gibt ihm statt des Fisches eine Schlange? Natürlich nicht. Vers 12, Lukas 11, 12. Oder auch wenn er um ein Ei bittet, wird er ihm einen Skorpion geben? Selbstverständlich nicht. Und jetzt sagt Jesus, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist oder Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Jesus argumentiert hier, er sagt, ja Leute, schaut euch mal Väter an, eure Väter, die geben ihren Kindern nur gute Sachen. Und dann zählt er einiges auf und sagt zum Schluss, er spricht von den bösen Vätern. Er sagt, ob wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht. Er nennt uns böse. Das heißt, im Vergleich zu Gott ist jeder Vater böse. Er ist so viel besser als jeder irdische Vater. Er ist so viel genialer, so viel liebevoller, so viel fürsorglicher, so viel barmherziger als jeder irdische Vater, dass ich sagen muss, im Vergleich zu Gott seid ihr alles böse Väter. Und ihr bringt es fertig, als böse Väter euren Kindern trotzdem gute Sachen zu geben. Und das Argument ist ganz eindeutig, wie viel mehr der Vater im Himmel, der gute, der ewige, der vollkommene Vater. Was macht Jesus hier? Jesus wirkt in den Jüngern den Glauben. Er sagt, Leute, glaubt doch, Gott ist ein guter Vater. Besser als euer Vater es jemals sein könnte, als er es jemals war. Besser als irgendein Vater es jemals sein könnte. So ist euer Vater. Und mit diesem Vaterbild, sagt Jesus, müsst ihr beten. Dann werdet ihr im Glauben beten, dann werdet ihr erhörlich beten. Deswegen heute ein Appell an uns. Lasst uns wieder zu Gott beten als zum Vater. Wer ist der Vater für dich? Er ist alles für mich. Mein Beschützer, mein Versorger, mein Held, der alles weiß, mein Papa. Und zu ihm beten wir. Und er ist viel besser als unsere irdischen Väter. Was ist die Grundlage? Du musst zuerst natürlich sein Kind sein. Sonst kannst du nicht zu ihm beten als zu deinem Vater. Du musst zuerst sein Kind sein. Du hast kein Recht, ihn Vater zu nennen, wenn du nicht Teil seiner Familie bist. Johannes 1, Vers 12. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Ich will das nochmal umformulieren. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, ihm Papa nennen zu dürfen. Aha. Denen, die an seinen Namen glauben. Merkt ihr? Glauben und Kinder Gottes sein. Glauben und ihn als Vater verstehen. Die Sachen gehören zusammen. Okay, das heißt, wenn ich ein Kind Gottes geworden bin, und mir, muss ich mir dessen bewusst sein, ich bin tatsächlich ein Kind Gottes. Kein Enkelkind, kein Stiefkind. Ich bin ein Kind Gottes des Vaters. Wow. Ich gehöre zur göttlichen Familie. Ich bin ein Kind Gottes. Es gibt keinen Mittler außer Jesus zwischen mir und dem Vater. Okay? Ich brauche keinen Priester, keinen Klerus, der irgendwie was zurecht mal schieben muss, bevor ich da irgendwo beim Vater ankomme. Nein, ich kann direkt zu ihm kommen. Er ist mein Vater. Und in diesem Glauben komme ich zu ihm und bete ich erhörlich. Ja? Das müssen wir tun. Wir müssen verstehen, dass Gott unser Vater ist. Und da ist nicht nur Versorgung, wenn ich zum Vater komme, ist da nicht nur Versorgung, das geht noch weiter. Da haben wir noch viel mehr als nur Versorgung. Versorgung wäre, okay, Papa, du sorgst für mein Brot und Butter, was anzuziehen, Dach über dem Kopf, das ist Versorgung. Aber nein, das geht noch viel weiter. Und zwar nimmt Gott uns hinein als seine Söhne oder Töchter, als seine Kinder, hinein in die Miterbschaft. Oh, ich bin ein Miterbe Christi. Ich erbe das, was Jesus auch erbt, mit ihm zusammen. Galater 4 von 4 bis 7. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Okay, Jesus vollbringt das Heil, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid. Nochmal, weil ihr nun Söhne seid, nicht Stiefkinder, nicht Enkelkinder, weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, Abba, Vater, Papa, Papa. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, sagt Paulus, Halleluja, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Merkt ihr, klick, klick, klick. Bei ihm hat es geklickt, sagt, Moment mal, wenn ich also Gott Vater nennen darf, wenn ich Sohn bin, dann bin ich nicht mehr Knecht, sondern Sohn und daher Miterbe oder ich trete die Erbschaft an durch Christus. Wow, das ist mehr als Versorgung, das ist Erbschaft. Halleluja. Und alles, was Christus hat, das erbst du mit ihm mit. So, und mit diesem Bewusstsein dürfen wir beten. Ich bin ein Miterbe mit Christus. Ich bin ein Sohn Gottes. Halleluja. Und du bist eine Tochter Gottes. Ich bin ein Sohn Gottes, du eine Tochter Gottes. Wir sind Teil der Familie Gottes. Da gibt es Würde. Da gibt es Anerkennung und Annahme. Amen. Ich bin ein Kind Gottes und als Kind Gottes kann ich für Versorgung beten und ich kann meine Erbschaft antreten. Da muss ich an Lukas denken, Lukas 15, an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Die kennt ihr wahrscheinlich alle. Der ist der verlorene Sohn. Der verlorene Sohn war weniger verloren als der fromme Sohn. Das war spannend. Das ist genau andersrum. Wir sprechen immer vom verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn war gar nicht so verloren. Aber der fromme Sohn, der war richtig verloren. Der verlorene Sohn haut ab von zu Hause, will vom Vater nichts wissen, kehrt ihm den Rücken, lebt sein Leben in Ausschweifung, in Sünde und kommt schließlich nach, ich weiß nicht wie langer Zeit, wieder zurück. Der Sohn kommt zurück, der Vater freut sich, mein Sohn ist zurück. Er macht eine Riesenparty und anschließend kommt dann der fromme Sohn. Der kommt vom Feld, wohlgemerkt, er hat gearbeitet. Der fromme Sohn hat gearbeitet, er war zu Hause geblieben, er war der gute Sohn, er war der artige Sohn, er war der Musterknabe, er war der Lieblingssohn, er war zu Hause, er hat gearbeitet, so ein richtiger Macher. Er kommt nach Hause und sagt, hey Papa, was ist los? Ja, dein Bruder ist zurückgekommen, ne? Wir feiern gerade, komm, mach mit. Ne? Er will nicht, ne? ist enttäuscht vom Vater, ist entsetzt und fängt an, dem Vater Vorwürfe zu machen. Er sagt dem Vater, hey, du hast mir nie was gegeben. Nicht mal ein Böcklein. Ich wollte eine Feier feiern, aber Vater, du hast mir nie was gegeben. Merkt ihr, sein Vaterbild war völlig verdreht. Für ihn war der Vater geizig und böse, ein Vater, der immer nur fordert, aber nie was gibt. Und was sagt der Vater? Vers 31, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir. Und alles, was mein ist, das ist dein. Er sagt, merkst du es gar nicht? Du wohnst hier, du bist mein Sohn. Alles, was mir gehört, gehört auch dir. Du bist mein Nachkomme, du bist mein Miterbe. Bedien dich, ist alles deins. Amen. So, und mit dieser Haltung sollten wir beten. Wir sind Miterben Christi. Wir gehören zu den Söhnen Gottes. Wow. Und alles, was sein ist, was des Christus ist, ist auch unseres. So, und wenn wir so anfangen zu beten, dann haben wir Glauben und dann werden wir empfangen. Philipper 4, Vers 19, Paulus greift hier auch aus dem Vollen und sagt Folgendes. Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Mit solch einer Überzeugung. Paulus, wie kannst du das behaupten? Moment mal, ist da nicht der Wille Gottes irgendwie spezifisch anzuwenden auf die Gemeinde in Philippi? Muss man da Gott nicht erst fragen? Nein, er haut einfach so raus. Er sagt, hey Leute, Philippa, hört mal zu. Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen, sagt er. Und nach seinem Reichtum und Herrlichkeit in Christus Jesus. Er war so überzeugt, er war sich in diesem Bewusstsein so sicher, dass alles, was Gottes ist, auch sein ist. Er sagt, hey, mein Papa wird es euch geben. Das waren keine leeren Versprechungen. Er kannte Gott. Er sagt, so ist Gott. Ich habe Vertrauen und er wird euren Mangel ausfüllen, sagt er. Wow. So können wir beten für Versorgung, für die Familie, auch für GN. Wir haben eben schon gebetet. Wir können nachher nochmal nachschieben. Nochmal beten. In dem gleichen Modus, in dieser Richtung zu sagen, Gott, du bist unser Vater, du kannst alles, du weißt alles, du bist der Größte, der Beste, du beschützt uns, du führst uns, du willst nur das Beste für uns und wir kommen zu dir, wir sind Miterben, Papa, gib uns. Papa sagt, natürlich, alles deins, bediene dich. Okay, Lukas hat einen zweiten Zugang, wie man noch beten kann. Und zwar das Beten wie zu einem Freund. Das ist der zweite Punkt. Das erste war, wenn ich für Versorgung bete, bete ich zu Gott wie zu meinem Vater. Wenn es um Fürbitte geht, wenn ich für jemanden Fürbitte leiste, dann bete ich zu Gott wie zu meinem Freund. Okay? Ich bete zu Gott wie zu meinem Freund. Lukas macht diesen Ansatz oder zeigt uns diesen Ansatz, diese Vorlage in Lukas Kapitel 11 von Vers 5. Und er sprach zu ihnen, Jesus, wenn einer von euch einen Freund hätte, und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm, Freund, leihe mir drei Brote, denn mein Freund ist von der Reise zu mir gekommen und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Drei Freunde. Ein Freund wohnt in der Stadt, der andere Freund kommt zu Besuch und ein weiterer Freund hat das Brot. Drei Freunde. Alles Freunde. Der eine wohnt da, der Besuch kommt, der ist auch ein Freund und dann geht der Gastgeber hin zum anderen Freund und bittet ihn um Brot. Alles Freunde. Okay. Und jener würde von innen antworten und sagen, mach dir keine Mühe, die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder sind bei mir in der Kammer, ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Müsst ihr euch so vorstellen, damals, die haben alle auf sehr engem Raum geschlafen, da musste man über die Personen steigen, um jemanden die Tür aufzumachen. Ja? Die schliefen, es war dunkel, die schliefen alle schon. Jetzt sagt er von innen, lass mich in Ruhe, Mensch, auch wenn du mein Freund bist, ja, die liegen alle hier, ich will doch nicht alle wach machen, was hast du hier vor, was ist los? Lass mich in Ruhe. Das ist der Gedanke. Und meine Kinder sind bei mir in der Kammer, ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn auch er auch nicht deswegen aufstehen und ihm etwas geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er es doch um seiner Unverschämtheit willen, aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Nicht nur Freundschaft, Unverschämtheit. Das war ein unverschämter Freund. Und ich sage euch, jetzt kommt Jesus, ja? Er baut die Spannung auf. Leute, da waren drei Freunde und der eine hat eine Notsituation gehabt und dann war der eine, der hat die Lösung gehabt und dieser eine Freund dazwischen war ein unverschämter Freund. Und jetzt sagt Jesus, jetzt knüpft er das an und sagt in Vers 9, und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben. Er sagt, so müsst ihr bitten, sagt er. So müsst ihr beten, wie der unverschämte Freund müsst ihr bitten. Bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, der hat auch angeklopft, so wird euch aufgetan. Ja? Auch wenn der Hausherr keine Lust hat, klopft lang genug an, er wird so genervt sein, er kommt und macht dir auf. Auch wenn er das ganze Haus wach machen muss. Ne? Und jetzt betont das Lukas nochmal, er sagt, denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Mit in der Fußnote, meine Fußnote, du musst nur unverschämt genug sein. Und das ist Jesus und sagt, so sollt ihr bitten. So unverschämt sollt ihr bitten. Und hier geht es um Fürbitte. Wenn ich in einer Beziehung stehe, muss ich der unverschämte Freund sein, der für meinen anderen Freund bittet bei dem anderen Freund. Das Bild, das wir hier sehen, ist, wir sind die unverschämten Freunde, Gott ist der gute Freund und ein Mitmensch, ein Freund, ein Familienmitglied ist der andere Freund, der Hilfe braucht. Und da ist Fürbitte. Wir stehen dazwischen. Wir sind in dieser Beziehung, die uns zerreißen möchte, weil wir unverschämt sind. Und die müssen wir aushalten, diese Zerreißprobe. Um eben so eine Beziehung zu haben, musst du Zeit verbringen mit deinem Freund. Das kommt nicht von einfach so. Du kannst nicht eine Beziehung belasten, die es gar nicht gibt. Du musst eine Beziehung haben, die stark ist. Und dann kannst du auch mal unverschämt sein und die Freundschaft wird trotzdem nicht kaputt gehen. Johannes 15, Vers 15. Hier spricht Jesus. Nach einigen Jahren sagt er, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, sagt Jesus. Weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Er sagt, ihr habt so viel Zeit mit mir verbracht. Ihr kennt mein Herz. Ihr wisst, wie ich ticke. Ihr kennt alle meine Einstellungen. Ihr kennt meine Lehren. Ihr seid nicht nur Jünger. Ihr seid nicht nur Schüler. Ihr seid nicht nur Knechte. Ihr seid jetzt Freunde. Weil ihr mir ans Herz gewachsen seid. Amen. Um einen Freund zu haben, musst du Zeit verbringen mit ihm. Viel Zeit verbringen mit ihm. Aus der Gemeinschaft mit deinem Freund entsteht Vertrauen, Glaube. Da habe ich eine andere Bibelstelle für euch aus Jakobus 2, Vers 23. Jakobus 2, 23. Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht, Abraham aber glaubte Gott. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet und er wurde ein Freund Gottes genannt. Abraham glaubte Gott. Abraham vertraute Gott. Ja? Und es wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet und er wurde ein Freund Gottes genannt. Glaube, Vertrauen und Freundschaft laufen Hand in Hand. Einem Freund kannst du vertrauen. Einen Freund kennst du, da hast du Zeit mit verbracht. Du weißt, wie er tickt. Und wenn du ihm vertraust, dann wird der Freund das tun, was du möchtest. Das ist das Bild hier. Freundschaft und Vertrauen gehören einfach zusammen. Deswegen verbring viel Zeit mit Gott. Lass Gott deinen besten Freund sein. Wisse, wie das Herz Gottes ist. Ja? Verbring Zeit in seiner Gegenwart. Nicht nur, wenn du zum Präab kommst, nicht nur, wenn du in die Gemeinde gehst. Nein, privat zu Hause. Nimm dir Zeit mit Gott. Ja? Ist gar nicht schwer. Nimmst einen Timer, stellst die Zeit an, für eine Stunde, eine halbe Stunde, zwei Stunden, was du willst. Ja? Und dann sitzt du da mit Gott. Sprichst du zu ihm, Mehr ist jetzt einfach. Dann hörst du ihn, vielleicht machst du Lobpreis, vielleicht musst du mal lachen, vielleicht musst du mal weinen. Ja? Vielleicht musst du Buße tun, aber du hast einfach eine Stunde zum Beispiel Zeit mit Gott. Dann lernst du ihn kennen. Das verändert dich. Und jeden Tag lernst du was Neues kennen über Gott. Du liest das Wort, du hörst ihn. Und da entsteht eine Beziehung. Und aus dieser Beziehung heraus kannst du dann Fürbitte leisten. Das sehen wir ganz stark bei Abraham. Abraham war ein Freund Gottes. 1. Mose 18, von Vers 16. Es geht um Sodom und Gomorra. Es geht um Sodom, wo Gott Sodom zerstören wollte. Da kommen die Leute und besuchen Abraham. Warum Abraham? Weil Abraham der Freund Gottes war. Vers 16. Da brachen die Männer auf und wandten sich nach Sodom. Und Abraham ging mit ihnen, um sie zu begleiten. Das waren übrigens drei Männer. Okay? Da sprach der Herr, sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Das klingt nach Freundschaft. Moment mal, Gott, der Schöpfer aller Universen, Gott, der Allmächtige, der Allgegenwärtige, ja, das Alpha und das Omega, der Ewige, sagt, Moment mal, ich will was tun, aber Moment mal, ich muss Abraham Bescheid sagen. Hat er es nötig? Überhaupt nicht. Er kann tun, was er will, er ist Gott. Ja. Er hat auch Abraham geschaffen, aber weißt du was? Abraham ist ein Freund Gottes geworden und Gott sagt, ich kann die Beziehung nicht aufs Spiel setzen. Abraham ist mein Freund, ich muss ihm Bescheid sagen. Ich sage ihm Bescheid, Sodom geht bald unter. Merkst du, da war eine Beziehung. Und die Männer wandten ihr Angesicht von dort und gingen nach Sodom. Aber Abraham blieb noch stehen vor dem Herrn. Das waren Freunde. Die zwei gingen schon weiter, aber Abraham, du bist doch mein Freund, Gott. Ja, er blieb stehen, weil die Freunde waren. Und dann geht das Handeln los. Und Abraham trat näher und sprach. Stell dir mal vor, die beiden gehen weiter. Und hier ist Gott. Vielleicht war das Jesus gewesen damals, in der Gestalt von Jesus. Ich weiß es nicht, aber da ist Gott. Und Abraham spricht zu ihm. Er kommt ihm näher. Das sind Freunde. Gott sagt, ich muss Abraham Bescheid sagen. Okay, die gehen hin, halten sie da auf. Dann gehen die zwei weiter. Abraham bleibt stehen und Gott bleibt auch stehen. Und das heißt hier, Abraham trat näher und sprach, willst du auch den Gerechten mit den Gottlosen wegraffen? Moment mal, Abraham, wer bist du? Du Staubkorn, du niemand, du bist ein Geschöpf und du sprichst zu einem Schöpfer? Ja, ja, er ist mein Freund. Er sagt, Gott, willst du auch den Gerechten mit den Gottlosen wegraffen? Das ist doch unerhört, das ist eine Frechheit. So kann man Gott doch gar nicht begegnen, oder? Doch, Abraham konnte so mit Gott reden, weil Gott sein Freund war. Die waren Freunde. Die kannten sich. Er sagt, vielleicht gibt es 50 Leute. Dann Vers 25, 1. Mose 18, 25. Da sagt Abraham zu Gott, das ist wirklich dreist. Das sei ferne von dir, dass du eine solche Sache tust und den Gerechten tötest mit dem Gottlosen. Dass der Gerechte sei wie der Gottlose. Das sei ferne von dir. Merkt ihr, so kannst du nicht reden mit Gott, oder? Doch, Abraham konnte mit Gott so reden. Das war sein Freund. Er sagte, Gott, das kannst du doch nicht machen. Ich kenne dich doch, so bist du doch gar nicht, Gott. Du bist doch ein Gott, der barmherzige Liebe. Tu das nicht, dann lass das sein, bitte nicht. Und dann geht das los. Er sagt, Gott sagt, okay, du bist ja mein Freund. Wenn es 50 sind, lass sie verschonen, nicht Sodom. Und dann geht Abraham weiter. Ja? Und er setzt diese Beziehung aufs Spiel, die Beziehung, die er zu Gott hat. Er sagt in Vers 27, ach sieh, ich habe gewagt, mit dem Herrn zu reden. Warum wohl? Weil er ein Freund war. Obwohl ich nur Staub und Asche bin, sagt er. Obwohl ich nur Staub und Asche bin, Vers 27. Und dann sagt er, 45. Gott, können wir 45 runtergehen? Gott sagt, okay, 45. Gott, 40. Er verhandelt mit Gott. Man verhandelt nicht mit Gott, aber mit einem Freund kannst du verhandeln. Gott, 40. Gott sagt, okay, 40. Und jetzt setzt er nochmal die ganze Beziehung aufs Spiel. Vers 30. Ja. Und Abraham sprach, möge es meinen Herrn nicht erzürnen, wenn ich noch weiter rede. Er wusste ganz genau, was er macht. Abraham wusste, spiel mir vor, ich bin drauf und dran, meine Freundschaft mit Gott zu verlieren. Aber ich habe doch einen anderen Freund. Ich habe doch den Lot, meinen Neffen, der ist doch in Sodom. Der ist auch mein Freund. Merkst du, was da passiert? Er stellt sich in den Riss. Da sind wir die drei Freunde. Da ist Gott, da ist Abraham, da ist der andere Freund Lot. Und Abraham tut genau das, was Gott eigentlich möchte. Er fängt an, unverschämte Bitten zu bitten. Ja? Er sagt, Gott, 30. Ja? Erzürn nicht, aber 30, die sind doch drin, oder? Wir sind doch Freunde, nicht wahr? Okay, Gott sagt 30, in Ordnung. Vers 31. Und sieh, ich habe es gewagt, sagt er, mit meinem Herrn zu reden. Vielleicht finden sich 20 darin. Und Gott sagt, ich will sie nicht verderben und um der 20 willen. Und hier kommt der Höhepunkt, Vers 32. Ach, zürne nicht, mein Herr, dass ich nur noch diesmal rede. Sag Gott, hey, wir haben genug verhandelt, ich höre gleich auf, aber ein bisschen geht noch, lass uns runtergehen auf 10. Und Gott lässt sich auf 10 drücken. Und sagt, okay, wenn es 10 sind, werde ich Sodom nicht zerstören. Amen. Zwischen zwei Parteien, das ist Fürbitte. Und genauso können wir für unsere Familienmitglieder, für die Stadt, für Leute eintreten. Im Bewusstsein, Gott ist mein bester Freund. Ich kann mit Gott verhandeln. Ich kann mit ihm reden, weil ich einen anderen Freund habe. Amen. Das Gleiche sehen wir bei Moses. Gott ist zornig, Gott will das Volk auslöschen. 2. Mose 32, 9. Sie beten das goldene Kalb an, sie sind im Götzendienst. Dem Götzendienst verfallen. Vers 9, 2. Mose 32. Und der Herr sprach zu Mose, ich habe dieses Volk beobachtet und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Gott sagt, ich habe die Schnauze voll mit Israel. Ich will nicht mehr. Die sind halsstarrig. Oh Herr. Könnte man heute noch sagen über so manch ein Völkchen. Vers 10. So lass mich nun, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und ich sie verzehre. Dich aber will ich zu einem großen Volk machen. Wie klingt das denn bitte schön? Gott bittet Mose, erlaub mir das. Ist das nicht krass? Gott sagt, du lass mich nun. Warum? Das waren Freunde. Gott war ein Freund von Mose. Und Gott sagt, ich will sie zerstören, ich bin zornig auf sie. Und dann sagt Gott zu Mose, Mose, lass mich diese Leute zerstören. Und Mose sagt, nein, bitte nicht. Aber er lässt sich ein auf Mose. Gott macht sich abhängig von seinem Freund. So lass mich nun, damit mein Zorn gegen sie entbrennt. Gott sagt, ich will meinen Zorn entbrennen lassen. Er ist doch Gott, oder? Gott ist doch Gott. Er kann doch machen, was er will. Ja, schon. Aber hier ist ein Freund im Spiel. Er sagt, Mose, darf ich? Ich will dich kaputt machen. Er sagt, dich aber, mein Freund, will ich zu einem großen Volk machen. Gott sagt, Mose, pass mal auf, das mit dem Volk Israel, das war nichts. Die kannst du vergessen. Widerspenstig, rebellisch, die kannst du vergessen. Wir machen einen Strich drunter, ich lösche sie aus und wir beide, Mose, du und ich, wir fangen nochmal neu an. Und dich mache ich zu einem großen Volk. Vergiss Abraham, vergiss Isaac, vergiss Jakob, alles, alter Kaffee. Mose, mit dir, mit meinem Freund, fangen wir ein neues Volk an, sagt Gott. Okay, er will das. Und dann fängt Mose an zu reden als Freund. Mose aber besänftigte, Vers 11, Mose aber besänftigte das Angesicht des Herrn, seines Gottes und sprach, ach Herr, warum will dein Zorn gegen dein Volk entbrennen, dass du mit großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten geführt hast? Vers 12, warum sollten die Ägypter sagen, und zum Unheil hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und von der Erde zu vertilgen? Er argumentiert mit Gott. Und jetzt kommt's, das ist so frech. Das ist so unverschämt. Jetzt sagt Mose zu Gott, wende dich ab von der Glut deines Zornes, Gott. Gott, wende dich ab von der Glut deines Zornes und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Mose sagt, Gott, so nicht. Hör auf mit dem Zorn, das ist genug. Das kannst du nicht einfach so zu Gott sagen, oder? Außer Gott ist dein Freund. Und die waren dicke, die haben viel Zeit zusammen verbracht. Mose war voller Herrlichkeit, als er vom Berg kam. Der hat 40 Tage gefastet, war kurz unten bei den Israeliten, ist nochmal 40 Tage hoch zum Fasten. 80 Tage, nonstop. Ja. Nicht versuchen, schon gar nicht ohne Wasser, nicht versuchen. Aber was ich sagen will, die waren ganz eng miteinander verbunden, das waren Freunde. Deswegen konnte Mose so reden. Vers 14, Gott tut Buße. Gott tut Buße, Vers 14. Da reute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk anzutun gedroht hatte. Gott gereute es. Gott sagt, es tut mir leid, ich lasse es sein. Warum? Weil ein Freund dazwischen stand. Fürbitte. Gäbe es nicht Mose, den unverschämten Freund, hätte Gott das Volk zerstört. Aber Gott sagt, aber Mose liebte das Volk und er liebte seinen Gott. Er stand dazwischen und sagt, Gott! Das ist auch mein Volk, das sind meine Freunde und du bist mein bester Freund. Nein, tu das nicht. Ja? Und Gott sagt, okay, ich tue es nicht, weil du es sagst, Mose, mein Freund. Warum hörte Gott auf Mose? Weil sie Freunde waren. Die Freundschaft kannst du sehen, 2. Mose 33, Vers 9. Und es geschah, wenn Mose in das Zelt hineinging, So kam die Wolkensäule herab und stand am Eingang des Zeltes und er redete mit Mose. Gott sprach mit Mose. Vers 11. Und er redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Hört ihr das? Gott sprach zu Mose, nicht wie zu allen, nicht wie zum ganzen Volk. Er sprach, Vers 11, und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Halleluja, sie waren Freunde. Deswegen wurde ein ganzes Volk verschont. Warum? Weil es einen Mose gab, der es gelernt hatte, unverschämt zu beten. Der es gelernt hatte, unverschämte Fürbitte zu betreiben. Der es gelernt hatte, seine Beziehung mit Gott aufs Spiel zu setzen, um ein Volk zu retten. Und solche Fürbitter sucht Gott heute. Jesus tat es ähnlich. Der Sohn des Menschen ist gekommen, er isst und trinkt. Da sagen sie, wie ist der Mensch ein Fresser und ein Weinsäufer? Ein Freund der Zöllner und Sünder. Jesus hatte Freunde. Das waren keine guten Menschen. Das waren Sünder, das waren Zöllner, Fresser und Weinsäufer. Die waren seine Freunde, okay? Und er hatte Gott als Freund. Was hat er getan? Fürbitte. Er hat sich dazwischen gestellt. Gott, ich habe hier Freunde gemacht. Vater im Himmel, ich habe hier neue Freunde gemacht. Das sind meine Freunde. Das sind nicht nur Knechte, nicht nur Jünger, nicht nur Schüler. Das sind meine Freunde, Vater. Die können wir nicht verloren gehen lassen. Er stellt sie in Riss, leistet Fürbitte. Johannes 17, Vers 9, ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und alles, was mein ist, das ist dein. Was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Jesus macht genau das Spiel, das Gleiche. Er sagt, Papa, was mein ist, ist dein. Wir sind doch Freunde. Wir nehmen sie mit. Alle meine Freunde kommen mit in den Himmel. Jetzt sagst du das alttestamentlich, keineswegs. Paulus hat das Gleiche getan, das ist krass. Paulus tat genau das Gleiche. Römer 9, von 1 bis 5. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist. Paulus sagt, was ich jetzt sagen werde, ist so krass. Ich sage es euch, ich lüge nicht, das meine ich ehrlich so. Vers 2. Dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Jetzt kommt's. Ich wünschte nämlich, selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind. Er sagt, ich würde lieber aus dem Buch des Lebens gestrichen sein. Ich würde lieber verdammt sein für meine Brüder. Gott, hier bin ich, ein unverschämter Beter. Ich stelle mich dazwischen. Gott, rette sie. Ich liebe dich, du bist mein Freund und hier ist mein Volk. Er hat unablässigen Schmerz in seinem Herzen. Das sind meine Brüder, sagt er. Das sind Israeliten, das sind meine Brüder. Gott, rette sie. Er stellt sie in den Riss. So müssen wir beten, so dürfen wir beten. Auch jetzt in der heutigen Zeit müssen wir so beten. Für Familienmitglieder, für GIN, für andere Belange, alles was andere Menschen angeht, alles was andere Sachen angeht, für bitte leisten. So können wir es tun. Du musst Zeit verbringen mit Gott, viel Zeit verbringen, ihn kennen und dann die Beziehung nutzen und für jemand anders beten. Und wenn du Gott kennst, dann wirst du mit Glauben zu ihm kommen. Ich glaube, dass Abraham das Herz Gottes kannte. Ich glaube, dass Mose das Herz Gottes kannte. Und ich glaube, Abraham wusste ganz genau, Gott wollte die Gerechten nicht zerstören. Er kannte Gott. Ich glaube, Mose wusste ganz genau, dass Gott in Wirklichkeit das Volk Israel nicht zerstören wollte. Und er dachte, Gott, du hast doch diesen, in deinem tiefen, in deinem Herzen, du willst doch gar nicht. Ja, da war eine Beziehung gewesen. Und wenn wir diese Beziehung haben zu Gott, können wir aus der Beziehung heraus Fürbitte leisten. Okay. Das erste war, bete zum Vater für Versorgung. Das zweite war, bete zum Freund, wenn du Fürbitte leistest. Jetzt komme ich zum letzten Punkt. Bete zu Gott als dem Richter, wenn du Recht brauchst, wenn dir Unrecht geschieht. Bete zu Gott als dem Richter. Kann ich dir ein Lied von singen? Bete zu Gott als zum Richter. Und Lukas beschreibt uns diesen Zugang zu Gott. Jesus natürlich, ich habe Lukas das aufgeschrieben, Jesus sagt, es war ein Richter in einer Stadt, Lukas 18, Vers 2, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und sich vor keinem Menschen scheute. Also ein ganz schlimmer Richter. Keine Gottesfurcht, keine Menschenfurcht. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Wir haben also einmal den ungerechten, fiesen Richter, wir haben ein Opfer, die Witwe, und wir haben einen Widersacher, ne? Jemand, der die Witwe anklagt oder kaputt macht oder ihr Unrecht tut. Vers 4. Und er wollte lange nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor keinen Menschen scheue, so will ich dennoch, weil mir diese Witwe Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich plagt. Und der Herr sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Nochmal, Jesus nimmt ganz bewusst ein völlig überzogenes Gleichnis, ganz bewusst. Er sagt, ein ungerechter Richter, ja, der keinen Menschen fürchtet, keinen Gott fürchtet, ein böser Richter, eine Witwe, die am Ende ihrer Existenz ist und ein Widersacher. Alles nur böse Menschen und ein Opfer, zwei böse Menschen und ein Opfer, die Witwe. Und dann sagt er, hört, was der ungerechte Richter sagt. Jesus sagt, der Richter, selbst der böse Richter, wollte sich von der Frau nicht ins Gesicht schlagen lassen, nicht gedemütigt werden vor ihr und sagt, ich werde ihr einfach Recht schaffen, einfach weil sie ständig kommt und so unverschämt ist. Vers 7, und jetzt sagt Jesus, Gott aber, ja, er malt ein Bild von einem schrecklichen Richter und sagt, Gott aber, wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen? Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen. Jetzt kommt's, Vers 8, Ende. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden. Da ist der Glaube wieder im Spiel. Jesus sagt, ihr müsst so bitten wie die Witwe. Und dann werdet ihr hörlich beten, dann werdet ihr Antworten bekommen. Aber er sagt, hey, viele tun das nicht, weil sie nicht glauben. Weil sie nicht glauben. Glaubst du an einen Gott, der Recht schaffen will? An einen heiligen Gott, an einen Gott, der gerecht ist? Dann musst du zu ihm kommen und immer wieder zu ihm kommen, im vollen Bewusstsein, er ist kein schlechter Richter, er ist ein guter Richter. Er hat das Recht geschrieben, er hat das Recht erfunden, er kennt die Maßstäbe, er steht dahinter, er ist ein guter Richter. Und du kommst zu ihm und die Wahrscheinlichkeit, dass er dir Recht schafft, ist um ein Vielfaches größer als die Wahrscheinlichkeit bei dem bösen Richter. Merkst du, was Jesus hier tut? Jesus versucht, den Glauben der Jünger zu entfachen. Er versucht, den Glauben zu stärken. Glaubt doch, Gott ist ein guter Richter. Selbst wenn der böse Richter Recht sprechen kann, wie viel mehr ein guter Gott, der gerecht ist. Ja? Er sagt, glaubt doch, aber er sagt, hey, leider, wenn der Menschensohn kommt, wird er auch Glauben finden auf Erden. Viele glauben das nicht. Deswegen, ich will dich herausfordern, das nächste Mal, wenn du ein Problem hast und dir Unrecht geschieht, komm zu Gott und sag, Gott, da geschieht mir Unrecht. Ich fordere mein Recht ein. Du bist doch der gute Richter. Und Gott wird antworten. Bevor du dein Recht einforderst, musst du deine Rechte kennen. Darf ich dir deine Rechte vorlesen? Aber im guten Sinne. Du musst deine Rechte kennen. Die Witwe kam und sie sagte zum Richter, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Sie wusste ganz genau, wer der Kläger war, der Widersacher, und sagte, hey, ich will mein Recht. Das heißt, sie wusste um ihr Recht. Sie wusste, ihr geschah Unrecht und sie forderte Recht ein. Bevor du erhörlich beten kannst, musst du wissen, was dir rechtmäßig zusteht. Amen. Du musst wissen, was dir rechtmäßig zusteht. Und dann kannst du sagen, Papa, in deinem Wort, das du hast aufschreiben lassen, hier steht es geschrieben, schwarz auf weiß, dann kannst du Gott die Bibelstelle vorlesen, wo es geschrieben steht. Dann kannst du dein Recht einfordern. Du hast ein Recht auf das Erbe. Ich habe es vorhin schon erwähnt gehabt, eine andere Bibelstelle, Römer 8, Vers 14. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Söhne Gottes. Dann 8, Vers 17. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Du beerbst Gott. Ja, in Gottes Erbrecht hast du ein Anrecht. In Gottes Testament hast du einen Teil. Dir wird was vererbt. Und der Erbgeber, Erblasser, ist Gott. Er ist der Erblasser. Gott gibt dir was. Und du bist der Empfänger. Das steht dir zu. Nochmal, Vers 17. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wow. Ich erbe mit Christus mit. Das steht mir zu. Unter anderem ewiges Leben. Ich habe ein Recht auf Freiheit. Mein Erbe ist Freiheit. Galater 5, Vers 1. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Wow, können wir Stunden drüber reden. Ne? Was für Joche es gibt, die Menschen aufgelegt werden. Religion, Tradition, ne? Angst, manchmal auch geistliche Sachen, Depression, alles, was Menschen so aufgelegt wird, wo du plötzlich ein Knecht bist von Menschen, seelische Bindungen, oh, Hilfe, Hilfe. So viele Christen sind verstrickt in seelischen Bindungen. Ich spreche nicht von gesunden seelischen Bindungen zwischen Ehepartnern in der Familie, das ist normal. Ich spreche von ungesunden, illegalen seelischen Bindungen, auch in Gemeinden unter Christen. Und dann sind wir da und wir werden Knechte von irgendwelchen Menschen. Wir müssen immer irgendjemandem gefallen. Oder du hast irgendjemanden in deinen Gedanken und du denkst immer, dieser Person muss sich gefallen. Die Person kann aus der Vergangenheit sein, aber die ist in deinem Kopf. Kennt ihr so Gedanken? Was würde der jetzt denken? Wenn der mich jetzt sehen würde, was würde er jetzt denken? Oder was, wie würde er das sehen? Du musst diesen Gedanken rausschmeißen. Du bist ein Knecht, wenn du das hast und noch dem Gedanken folgst. Aber wie unser Erbe ist, unser Recht ist, frei zu sein. Ich bin frei. Ich muss keinem Verwandtschaftsdruck standhalten, keinem Familiendruck standhalten, keinem Gesellschaftsdruck standhalten, keinem Gemeindedruck standhalten. Ich bin frei und ich bin ein Sohn Gottes. Zur Freiheit hat mich Christus berufen, ich bin frei. Die Bibel sagt, ihr seid teuer erkauft, macht euch nicht zu Knechten der Menschen. Oh, was für eine Freiheit. Und wenn du merkst, du bist ein Knecht von Menschen, dann komm zu Gott und sag, Gott, ich bin doch eigentlich frei in Christus. Und fordere das ein. Schneide alle illegalen seelischen Bindungen durch. Vielleicht ganz ein anderes Thema, da gibt es eine ganze Predigt drüber, aber nur ganz kurz nebenbei. Wenn du in seelischen Bindungen steckst, die illegal sind, und glaub mir, die gibt es, dann habt ihr Selbsterfahrung gemacht, du kannst sie ganz einfach lösen. Du musst der Person nicht mal begegnen, du kannst sie in der geistlichen Welt lösen. Du sagst, okay, ab heute ist diese Person nicht mehr mein Freund. Ist jemand, den ich kenne und dem ich vergeben habe, er ist mein Bekannter. Punkt. Das war's schon. Du hast offiziell in der geistlichen Welt vor Himmel und Erde bekannt, diese Person ist nicht mehr in dem Status. Diese Person hat mir nichts mehr zu sagen ab heute. Sprich's aus. Kannst du machen, wenn du alleine zu Hause bist. Ja? Muss ja nicht komisch sein. Aber sprich es aus. Und du schneidest da was ab. Ja? Oder kommst zu Gott und sagst, Gott, diese Beziehung ist illegal. Löse sie auf. Und dann wird sie aufgelöst. Du bist zur Freiheit berufen. Du kannst frei werden. Okay, das nächste, ganzes Thema, könnten wir Stunden predigen. Du hast ein Recht auf Gesundheit. Hey, yes, du hast ein Recht auf Gesundheit. Gesundheit ist nicht nur eine Option, die so ein paar Elite-Christen in Anspruch nehmen dürfen. Gesundheit ist für alle verfügbar. Gesundheit ist Teil der Erlösung. Du kannst gesund werden. Und wenn du nicht gesund bist, kannst du zu Gott sagen, Gott, ich bin nicht gesund, aber in deinem Wort steht doch geschrieben, in den Wunden Jesu sind wir geheilt. Gott, ich brauche jetzt Gesundheit. Ich beanspruche meine Gesundheit. Schaffe mir recht. Als die Frau aus Syrophönizien Jesus anspricht und im Gespräch sagt er dann, dass Heilung das Brot seiner Kinder ist. Das heißt, wenn du ein Kind Gottes bist, sogar im Alten Testament, hast du ein Anrecht, ein Recht auf Brot und das ist Heilung. Heilung ist das Brot seiner Kinder. Du hast ein Recht, dieses Brot zu essen als ein Kind. Du hast Recht auf Heilung. Matthäus 8, Vers 17, sagt Matthäus, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht, er hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheiten getragen. Wessen Gebrechen? Meine. Wessen Krankheiten? Meine. So, er hat sie weggenommen, er hat sie weggetragen. Wenn ich sie aber noch habe, ist das Unrecht, oder? Ja. Also gehe ich zu Gott und fordere mein Recht ein. Papa, du hast gesagt, Jesus hat die Gebrechen weggenommen und er hat unsere Krankheiten getragen. Papa, die Gebrechen und die Krankheiten sind jetzt weggetragen, aber warum spüre ich sie noch? Das ist Unrecht. Gib mir Recht. Und Gott wird dir Recht schaffen. Aber zuerst musst du wissen, was deine Rechte sind. Ich habe ein Recht auf Heilung. Und das kann ich einfordern bei Gott. Ich habe ein Recht auf Wohlstand. Jetzt wird es heikel. Ja, genau, heißes Thema, heikel. Es gibt ein Wohlstandsevangelium, das völlig überzogen ist, das völlig falsch ist, völlig unbiblisch ist. Die Menschen sagen, gib mir 77 Euro oder Dollar, damit das und das passiert. Das ist völliger Quatsch. Oder wenn du mir gibst und meinen Dienst gibst, und wenn du bei GN reinspendest, wenn du hier 10 Euro gibst, kriegst du nächste Woche 100 Euro. Völliger Quatsch. Das steht irgendwo so geschrieben. Aber das Prinzip von Saat und Ernte ist biblisch. Ja? Gib und dir wird gegeben werden. Ja? Sehe mehr, du wirst mehr ernten. Das ist biblisch. Ja? Und auch mit den richtigen Motiven, nicht um jetzt deine Taschen zu füllen, sondern fürs Reich Gottes. Ja? Okay, 2. Korinther 9, Vers 8. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, sodass ihr in allem alle Zeit alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Es steht geschrieben. Nochmal, Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden. Auch die finanzielle Gnade. Da muss mein Glaube auch noch wachsen für GN. Gott ist mächtig, jede Gnade, auch die finanzielle Gnade, im Überfluss zu spenden, sodass wir in allem, alle Zeit, alle Genüge haben und überreich sind zu jedem guten Werk. Wow. Das ist, was Gott will. Das ist Gottes Recht. Das steht da so geschrieben. Was mache ich? Ich sehe das nicht in meinem Leben. Papa, ich komme zu dir. Du bist der gerechte Richter. Du hast gesagt, ich soll jede Gnade haben im Überfluss. Ich soll in allem alle Zeit volle Genüge haben. Ich erlebe das nicht, Vater. Ich fordere mein Recht jetzt ein. Ja? Du musst wissen, was dir gehört, dann kannst du die Rechte einfordern. Deswegen bete nicht so naiv, oh Gott, lass deinen Willen geschehen. Oder Herr, wenn es dein Wille ist. Völliger Quatsch, lass das Beten ganz sein. Finde erst den Willen Gottes heraus und dann bete im Glauben. Viele meinen ja, als Jesus in Gethsemane am Ringen war mit dem Tod und dann sagte Herr, nee, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das war ungefähr so wie, Gott, ich habe keine Ahnung, was hier passiert, aber was du willst, soll geschehen. Völliger Quatsch. Nein, Jesus wusste ganz genau, was geschehen musste. Er wusste, er geht nach Jerusalem, er wird sterben. Er hat es seinen Jüngern gesagt, er wusste ganz genau, ich werde sterben. Ja. Und sein Gebet, lass deinen Willen geschehen, war nicht so, Gott, was immer passiert, passiert. Nein, nein, sein Gebet war, Gott, ich weiß, was dein Wille ist und ich entscheide mich jetzt für diesen Willen. Und dann kannst du im Glauben beten. Genauso auch hier. Wisse zuerst, dass Wohlstand und Gesundheit und Freiheit Gottes Wille ist. Und dann betest du ganz direkt in die Richtung im Glauben, Gott, du hast gesagt, das steht mir zu, das fordere ich jetzt ein. Dann hast du Glauben zum Beten. Amen. Jetzt kommst du zu Papa und sagst, Papa, ich weiß nicht, will ich ein Eis oder nicht? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Eis kriegst? Ich weiß nicht, Papa, ich habe mir überlegt, will ich ein Eis oder nicht? Völliger Quatsch. Willst du ein Eis? Ja, dann kriegst du ein Eis. Komm doch zu Papa mit einem ganz bestimmten Wunsch. Wisse, was dir zusteht. Ja? Wenn Eiscreme Teil des Vertrags ist, dann geh und hol dir Eiscreme. Ja? Brot ist Teil des Vertrags. Gott versorgt dich. Und sagst, Papa, darf ich heute Brot essen? Völliger Quatsch. Nein, Papa, du hast gesagt, es gibt Brot, ich brauche Brot, danke fürs Brot. Du kennst dein Recht. Du betest, oh Gott, wenn es heute dein Wille ist, in deiner übernatürlichen Weisheit und nach deinem souveränen Willen, mir heute Brot zu schenken, gib mir Brot. Was für ein Schrottgebet. Das war jetzt überzogen, aber so beten wir oft, ne? Wir überlassen alle, es klingt so heilig, wir überlassen alles dem Willen Gottes. Super heilig. Nein, völlig falsch. Du betest im Unglauben, du hast keinen Glauben. Ganz im Gegenteil, kenne deine Rechte. Gott, du hast gesagt, ich werde immer Brot haben. Danke für das Brot, das kommt jetzt. Danke, Vater. Das ist Glauben. Und Gott sagt, ich will, dass ihr so betet, dass ihr wisst, was recht ist und was schlecht ist, dass ihr wisst, wer der Widersacher ist und dass ihr wisst, dass ich der gerechte Richter bin. Kommt zu mir, fordert euer Recht ein, klagt euer Recht ein, ihr werdet es bekommen. Ja. Du hast Recht auf Wohlstand, du hast Recht auf einen Sieg, Römer 8, 37. Aber dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Die neue Genfer sagt, und doch in allem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Überwältigender Sieg gehört mir. Den kann ich einfordern. Ich bin ein Siegertyp. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil ich weiß, das gehört mir. Das ist mein Recht. Deswegen sollten wir als Christen herauskommen aus dieser falschen Frömmigkeit, aus dem falschen demütigen Gehabe. Demut ist gut. Demütiges Gehabe ist Heuchlerei. Wir sollen demütig sein. Wir sollen nicht mehr von uns denken, als wir sind, aber wir sollen wissen, wer wir sind. Wir sind mehr als Überwinder. Also bevor du betest, musst du wissen, was dir rechtmäßig zusteht, und dann gehst du in die Gegenwart Gottes und sagst: Gott, das steht mir zu, danke. Du musst deine Rechte kennen. Und wenn du die Rechte kennst, dann kommst du zu Gott und sagst: Gott, schaffe mir Recht, und Gott wird dir Recht schaffen. Gott aber, nicht der ungerechte Richter, Gott aber wird dir Recht schaffen. Und Gott fordert uns heute Abend heraus, aggressiv zu beten. Wenn wir die Bibelstelle Lukas 18,15 nochmal lesen würden, der Elberfelder, die übersetzt das genauer. So will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit es nicht am Ende komme und mir ins Gesicht fahre. Puh. Eine Backpfeife. Der Richter schafft ihr Recht nicht, weil er so toll ist. Er sagt, diese Frau, die ist gefährlich. Die kommt und die schlägt mich. Und damals war es nicht nur ein Schlagen, es war ein Zeichen der Demütigung vor allen Leuten. Die haut einer rein und das zeigt vor allen Leuten, was für ein schlimmer Typ das ist. Aber es tut auch weh, eine Backpfeife. Ich will das vermeiden. Und weil ich das vermeiden möchte, spreche ich Recht und gebe ich ihr Recht, weil sie ja Recht hat. Und wie viel mehr Gott, der Gerechtigkeit will, der für Gerechtigkeit ist, er will sehr gerne Recht sprechen. Er will dir sehr gerne Recht geben. Ja? Du kommst einfach zu ihm im Glauben. Papa, du bist ein besserer Richter als der böse Richter. Und selbst der böse Richter hat Recht gesprochen. Wie viel mehr wirst du Recht sprechen? Und Papa, ich komme auf der Grundlage deines Wortes. Ich weiß, was dein Wort sagt zu diesem Thema. Papa, ich habe hier 5 Bibelstellen, die sprechen über Wohlstand. Ich habe hier 124 Bibelstellen, die sprechen über Heilung. Papa, soll ich es dir vorlesen? Also, du kennst sie schon. Okay, ich will das haben. Danke. Das ist eine rechtliche Transaktion. Ja, du kommst und sagst: Gott, du hast es doch gesagt, hier sind die Bibelstellen, bitte. Und dann soll es gehen. Gott sagt: Ich mache das gerne. Er sagt: So müsst ihr kommen. Kommt im Glauben, sagt er. Kommt im Glauben. So wie die Witwe, die kam immer und immer wieder. Und sie hat diesen Schurken von Richter gesehen. Und sie kam trotzdem im Wissen, er wird es doch tun. Er wird mich erhören. Ja. Und Gott sagt: Hey, ich bei mir rennt ihr offene Türen ein. Kommt und ich werde euch Recht schaffen. Ich bin der gute Richter. Und in diesen drei Instanzen will Jesus und durch Lukas will er uns Glauben, in uns Glauben wecken. Er sagt: Hey, glaub doch, Gott ist ein guter Vater, viel besser als alle schlechten Väter. Komm zu ihm, glaube, dass er ein guter Vater ist, er versorgt dich. Gott ist der beste Freund, komm zu ihm. Ja? Und du darfst auch mit Unverschämtheit kommen, weil er dein Freund ist. Und dann Gott als den Richter, komm und fordere dein Recht ein. Er ist ein guter Richter. Und er will dir gerne Recht geben, Recht sprechen. Und dann sollen wir das ständig praktizieren. Wir sollen beten, und zwar nicht nur manchmal beten, nicht nur beim Prayer beten, nicht nur einmal die Woche beten, nicht nur mal beten, wir sollen ständig beten. Und unser Vaterbild ändert sich, unser Freundbild ändert sich, unser Richterbild ändert sich. Wir haben jetzt Glauben, wir wissen, Gott will uns Recht sprechen, Gott will unsere Fürbitte hören, Gott will uns gerne versorgen. Er will von sich aus, will er. Und dann komme ich zu ihm, dann ist plötzlich Gebet so einfach und Gott will erhören. Zum Schluss Epheser 6. Im Epheser 6 beschreibt Paulus die Waffenrüstung. Von Vers 14. Verschiedene in einigen Versen beschreibt er verschiedene Teile der Rüstung. Und in Vers 17 sagt er: Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Und jetzt sagt er, wie wir das tun. Wie nehme ich die Waffenrüstung an mich? Wie ziehe ich sie an? Vers 18. Indem ihr. Okay, Vers 14 bis 17. Da erklärt er alles, was wir tun sollen. Ne? Dass wir uns die Lenden gürten sollen mit Wahrheit, den Brustpanzer der Gerechtigkeit anziehen sollen, dass wir die Füße gestiefelt haben sollen, bereit zu verkündigen das Evangelium, den Schild des Glaubens und so weiter. Und in Vers 18 sagt er uns jetzt, wie wir das tun sollen. Das ist eine Predigt für sich. Er sagt, indem ihr zieht die Waffenrüstung an, indem ihr zu jeder Zeit betet. Ihr zieht die Waffenrüstung an, ihr betet erhörlich, indem ihr ständig betet, zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen, auch für mich, sagt er. Und da möchte ich mich anschließen, auch für mich, den Daniel, auch für GN, bitte betet zu jeder Zeit. Denkt daran, lasst euch mal den Geist erinnern, betet mit Flehen im Geist, wacht mit Ausdauer. Ne? Auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, in Bariadi, Tansania zum Beispiel, in Lubumbashi, Kongo, in Bangui, Zentralafrikanische Republik, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Evangelium, das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Amen. So, Paulus sagt, das Ganze können wir tun, das Ganze, die ganze Waffenrüstung können wir anlegen, den geistlichen Kampf können wir führen, indem wir zu jeder Zeit beten. Nicht nur heute Abend, immer beten. Immer beten. Im Geist beten. Und ich bete im Glauben, weil ich weiß, Gott, du bist ein guter Vater. Ich bete im Glauben, weil ich weiß, Gott, du bist mein bester Freund. Ich bete im Glauben, weil ich weiß, Gott, du bist ein gerechter Richter. Und so komme ich immer wieder zu ihm. Ich flehe ihn an und ich weiß, ich renne offene Türen ein. Gott ist bereit zu antworten. Er will. Und das ist der Punkt, den Jesus macht im Lukas-Evangelium. Dreimal. Er sagte, Gott will, er ist der gute Vater. Gott will, er ist der gute Freund. Gott will, er ist der gerechte Richter. Gott will, es geht von ihm aus. Er will. Ja. Wir müssen nur kommen mit Glauben. Und ich hoffe, ich habe heute Abend in euch Glauben geweckt. Dass ihr, wir werden gleich nochmal beten, dass wir im Glauben beten. Vom Heiligen Geist geführt, beten wir nochmal für Versorgung, für GN, im Glauben. Wir wollen Fürbitte leisten, für zum Beispiel Bariadi, Tansania, für Bangui in der Zentralafrikanischen Republik, für Lumbumbashi und auch für Bukavu im Kongo. Ja, wir wollen Fürbitte leisten. Das sind Leute, das sind Menschen, das sind unsere neuen Freunde, für die beten wir. Und wir wollen das Recht einfordern. Ja, Recht, dass wir Mitarbeiter kriegen, dass wir Finanzen kriegen bei GEN hier. Dass es hier weitergeht, dass wir Durchbrüche erleben, dass wir nicht mehr gedeckelt werden aus der geistlichen Welt. Das ist übrigens hier immer noch aktuell. Ne? Diese Deckelung ist immer noch da. Deckelung ist immer noch da. Wir müssen beten, dass sie weggeht. Immer wieder beten. Ne? Das ist wie eine Würgeschlange, wie der Python-Geist. Das ist übrigens in der Bibel erwähnt. Schon mal gelesen. Der Python-Geist ist namentlich in der Bibel erwähnt. Und der wirkt. Dann beten wir, dann haben wir Prayer, dann beten wir, am Freitag beten wir, jeden Freitag beten wir in einem kleinen Grüppchen. Dann beten wir, dann wird das wieder frei und dann kommt er wieder und versucht wieder. Ja? Natürlich haben wir Macht. Wir müssen aber auch beten. Und zwar jederzeit, zu jeder Zeit beten. Alright, lasst uns gemeinsam beten. Ja, lasst uns zu Gott, dem Vater, beten, zu ihm als Freund oder als Richter. Lasst uns das jetzt tun. Wir können aufstehen und lasst uns die Gebete richten in Richtung GEN auch. Ja? Das ist für euch gerne auch persönlich, aber auch in Richtung GEN zunächst. Kira Bakatayamus, Lebraya Kata. Danke, Jesus. Vater, danke, dass du unser Vater bist. Du bist